Good OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Und heute ist Gordo krank. Ich kann es nicht anders sagen. Ich wollte es jetzt irgendwie umzeichnen, ummalen, aber es hilft ja nichts, meine Freunde. Flacco ist heute alleine da. Wir haben uns vorhin kurz geschlossen. Also ich nehme jetzt am Sonntagnachmittag auf. Gestern ging die Aufnahme gar nicht klar. Der Mann ist das ganze Wochenende schon krank. Und genau. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich jetzt alleine eine Folge aufnehme. Ich meine, allein Podcast aufnehmen, das bin ich ja gewohnt. OG Niners ist so natürlich ein ganz anderes Ding, als ich es normal gewohnt bin, alleine Podcasts aufzunehmen, weswegen sich das heute hier auch ein bisschen anders gestalten wird. Der Running Gag ist ja mitunter, dass wir Tags auf Spotify haben, die nicht so ganz zu unserem Inhalt passen. Kultur, ja. American Football und Basketball, ja. Ich bringe das Thema ja ab und zu mal so ein bisschen rein. Und heute dachte ich mir, wenn Gordo nicht dabei ist, dass ich die Zeit ein bisschen nutze und euch so ein bisschen auf den aktuellen Stand bringe. Ich will am Anfang, und das machen wir ja auch häufig, nochmal kurz über das Eintracht-Spiel letzten Samstag sprechen, die kritische VAR-Sache. Und dann möchte ich mit euch zunächst kurz auf die NBA eingehen. Die NBA-Saison hat noch nicht begonnen, fängt ein paar Wochen an, aber ich habe da so ein paar Fragen, ein paar offene Themen, etwas, was sich vielleicht ein bisschen mit einem Blick auf die nächste Saison lohnt, kurz anzusprechen. Und dann gucken wir auf die NFL. Die NFL läuft ja seit einigen Wochen und dort habe ich drei Teams. Ich wollte eigentlich eine Flop 5 machen, habe dann aber gemerkt, es wird zu viel und habe dann einfach mal drei Teams gepickt, die gerade übelste Probleme haben und das vielleicht auch nicht erst seit dieser Saison und habe die einfach mal so ein bisschen gepickt. Und danach sprechen wir noch über mein aktuelles Power-Ranking, meine Top 10 NFL-Teams. Stand jetzt, was sie auszeichnet, wo sie sind, wo es für sie noch hingehen kann oder was vielleicht auch noch Hürden sein können auf dem Weg bis zum Super Bowl. Ich verstehe es komplett, wenn ihr nicht in diesen Thematiken drin seid und dann irgendwie die Folge vielleicht auch skippen wollt. Ich würde im Namen von der ganzen OG Niners-Gruppe von euch jetzt nochmal Gordo gute Besserung wünschen. Und dass der Mann nächste Woche natürlich wieder bei uns mit am Start ist, hoffentlich, und dann auch wieder gesund ist. Ich würde sagen, wir fangen an und wir müssen natürlich kurz über die Eintracht sprechen. Ja, ich bin reingegangen und Gordo hat mir auch recht gegeben, dass wir hoffen, aus den Bayern und dem Bayer-Spiel mit 4 Punkten rauszugehen. Nach dem Bayern-Spiel hat man den Punkt mehr oder weniger unterschrieben, ja, war auch fein damit. Natürlich gab es da verschiedene Situationen, wo man sagen kann, okay, hätte man das anders gespielt oder hätte man das besser dann auch umgesetzt, dann hätte man vielleicht auch mit einem Sieg, vielleicht dann auch mit einem ungerechtfertigten Heimsieg nach Hause gehen können. Sei es drum. Danach war aber die Stimmung schon so, dass man sich dachte, okay, vielleicht könnte man dann doch in Leverkusen was holen. 11 Jahre. Oder 12 Jahre ist es jetzt her, dass wir in Leverkusen einen Sieg geholt haben. Aber das Momentum hat mir gefallen und das Spiel hat mir auch gefallen. Das war mit einer der besten Leistungen, die wir in Leverkusen gezeigt haben, seit ich die Eintracht aktiv verfolge. Und man muss dazu sagen, dass der VAR, ich nenne den VAR hier nicht mal so als das große Problem. Die Verwendung des VARs ist das große Problem und die Schiedsrichterleistung ist, ja, habe ich schon besser gesehen. Und habe ich auch schon von Felix Brüch besser gesehen. Ich habe, muss ich zugeben, länger nicht bewusst ein von Felix Brüch gepfiffenes Spiel mir angeschaut. Aber hier am letzten Samstag ist es dann natürlich mehrfach aufgefallen. Und ich versuche es ohne die Eintrachtbrille zu sehen. Und ich versuche es dann einfach so mit dem, ja, mit dem allgemeinen Blick, mit dem objektiven Blick der Mediengesellschaft auch zu sehen, dass da ein Didi Hamann sitzt. Meine Mutter hat mich angerufen und meinte, ey, das war in der Tagesschau, dass da schon irgendwie ist, die Leute sehr kritisch dem gegenüberstehen. Und natürlich, wenn man das Nullsummenspiel aufmacht, dann könnte man sagen, ey, wir haben 2 Elfmeter, die gegeben werden. Ein Elfmeter, der absoluter Quatsch ist, meiner Meinung nach. wo Adli sein Bein noch reinstellt und ich weiß gar nicht gerade, wer es war, Wasserbimbe, der nicht dorthin schaut und einfach ganz normal den Pass spielen will, Adlis Bein dadurch trifft, dass es im letzten Moment, während Ebimbe schon am Ausholen ist, praktisch dazwischen gestellt wird. Da schaltet sich der VAR, da gibt Brüsch den selbst und der VAR schickt ihn raus und er gibt ihn trotzdem. Finde ich Quatsch. Natürlich, und da muss ich ganz selbstkritisch sagen, muss ich auf der anderen Seite dann auch sagen, dass der Elfmeter gegen Andrich, wo an der Strafraumkante mit Mamouche, würde ich auch nicht sagen, dass es ein Elfer ist. Nach dem Spiel wird Andrich gefragt und er sagt, das ist kein Elfer und dass ihm der Schiri das auch so, oder dass irgendwer ihm das so gesagt hätte, mit dem Hinweis darauf, wenn er ihn auf der anderen Seite gibt, dann muss er ihn hier auch geben. Und das sind so Filme, es gibt keine Einheitlichkeit mehr und diese von außen dazugekommene Komponente, Konstante oder auch Variable, dadurch, dass es von Spiel zu Spiel sich auch echt unterscheidet, wie die Linie mit dem VAR ist, ist es ein Glücksspiel geworden. Und ey, zu dem Zeitpunkt kann man sich als Eintracht ja eher schon fast knock on wood auf die Schulter klopfen und sagen, ey, okay, die haben Elfer bekommen, wir haben ihn bekommen, die haben ihn verschossen, wir haben ihn verschossen. Ich habe das voll mit Beşiktaş zu dem Zeitpunkt verglichen, wo Kauasantos den Elfer von Immobile gehalten hat und dann auf der anderen Seite der Elfer von Mamouche reinging. So, und das war ja hier dann auch so. Boniface schießt wirklich einen richtig schlechten Elfmeter, muss man echt sagen. Am Samstag wurde in einem anderen Spiel hier, Bochum hat noch eine Aufholjagd gegen Hoffenheim gestartet und Baumann hält auch einen richtig schlecht geschossenen Elfmeter von Bochumer Seite, der den Ausgleich hätte markieren können zu dem Zeitpunkt. Aber wie dem auch sei, und man muss schießen, richtig schönen Elfmeter. Und dann ist diese Elfmetersituation, ja, man kann dann über eine Menge Scheiß sprechen, wo Brüsch die Konterstärke der Eintracht damit einfach unterbunden hat, dass es viel zu selten geahndet wurde, dass die konterstarke Eintracht, die mit schnellen Spielern dann schnell nach vorne geht, regelmäßig nach unten gezogen wurde, regelmäßig durch taktische Fouls verlangsamt wurde und dass da viel zu inkonsequent eingegriffen wurde. Ich will da jetzt auch nicht zu lange mit der Eintrachtbrille draufhalten. Ich verstehe natürlich auch und ich kann das auch den Spielern von Leverkusen nicht vorwerfen. Ich finde, die haben so gespielt, wie man gegen die Eintracht spielen muss. Nur, dass da halt wesentlich mehr gelbe Karten fliegen müssen. So, und ich verstehe auch, dass ein Radetzky und ein Andrich im Interview nach dem Spiel natürlich nicht gegen ihren eigenen Erfolg sprechen können. So, alle Leute, die das denken, ey, die müssen da sagen, unfair ist. Nein, du kannst das Momentum eines Heimsiegs deiner Mannschaft, wenn du Meisterschaftsambitionen hast, natürlich auch nicht kleinreden. Und deswegen mache ich den Jungs da gar keinen Vorwurf. Worauf wollte ich noch hinaus? Natürlich die Nachspielzeit. So. Ganz, ganz verquerte, komische Situation. Radetzky ist viel zu weit draußen, will den Ball klären. Der Ball prallt von Jonathan Tah ab, der genau vor ihm steht und bewegt sich Richtung Tor. Hugo Ekitike rennt den Ball hinterher, springt im Fünferraum, will den Ball reinköpfen und wird in der Luft, weit oben in der Luft, von Jonathan Tahs Arm weggeschoben. So, der Arm fährt aus, der Arm bewegt sich, der Arm drückt ihn weg. In der Luft oder im Sprint. So, im Football kann man das immer vergleichen mit dem Sprint, wo eine ganz leichte Berührung reicht, dass jemand umfällt, was ja voll legitim ist in dem Fall, wenn man dort einen Spieler aufhalten soll. In der Situation ist es genauso, wenn man in der Luft ist, reicht eine minimale Berührung, um komplettes Gleichgewicht zu verlieren, was am Ende dafür sorgt, dass Ekitike den Ball nicht ins Tor bringt, sondern auf den Boden fällt und Tah, und das ist die zweite Komponente, über die für mich zu wenig gesprochen wird. Natürlich will Tah den Ball dann klären, für mich ist es aber schon fast gefährliches Spiel, eben wie ein hohes Bein, was du auch nicht, auch wenn du es regelkonform spielen solltest, wenn du mit dem Fuß so nah am Kopf des Gegenspielers bist. Doppelte Situation, der herausgeschobene Arm muss abgepfiffen werden und dann die Situation auf dem Boden, auch ohne irgendeine Böswilligkeit Jonathan Tah zu unterstellen, sollte aber auf jeden Fall und spätestens nach der Linie des VARs und nach der Linie, wie Brüch Elfmeter in diesem Spiel gecallt hat, muss das ein Elfmeter sein. Dann holen wir einen Punkt eventuell, ne, er muss ja auch noch drin sein, aber gehen wir dann mit einem Punkt aus Leverkusen nach Hause, ist es ein ganz anderes Ding, wie man dieses Spiel beobachtet. Ich muss sagen, der Vibe und die Attitude, mit der die Eintracht dort aufgetaucht ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen und das ist so mein Take zu der ganzen Bundesliga-Sache. Ich trinke einen kurzen Schluck, setze hier vielleicht auch einen kurzen Cut, weil kurz mal Luft holen und dann hören wir uns gleich wieder zum Thema Basketball. So, da bin ich zurück und ich habe es ja schon angekündigt. Die NBA ist ab Ende Oktober, ich weiß jetzt nicht genau, wann die Opening Night ist, wieder zurück. Aber in der Offseason haben sich ein paar Themen aufgebracht. Natürlich sind sind einige Fragen aus den letzten Saisons übrig geblieben und da habe ich mir mal ein paar kurz zur Brust genommen und möchte die mit euch kurz besprechen. Relativ aktuell, Isaiah Hartenstein bricht sich die Hand. Wird schon eine gewisse Zeit ausfallen, ist natürlich sehr bitter, wurde frisch von den New York Knicks zu den Oklahoma City Thunder getradet und fällt jetzt länger aus. Kam eigentlich um ein bisschen Größe, ein bisschen Physis, aber auch ein bisschen Veteran-Mentality mit reinzubringen. Na, er ist eigentlich ein wichtiges Puzzlestück für die jungen und wilden OKC-Spieler, die einen Altersdurchschnitt von, keine Ahnung, jünger als ich haben. Man kann es kaum sagen, Shai Gilgeous-Alexander eigentlich schon ein Veteran ist. Aber nichtsdestotrotz sehe ich in OKC die potenzielle 1 im Westen. Sie haben natürlich auch Giddy für Alex Caruso getradet. Alex Caruso, einer der besten Guard-Verteidiger der Liga, ist natürlich jetzt auch sehr viel Veteranship. Er ist Champion mit den Lakers 2020 geworden und gehen da mit einem großen Plus aus diesem Trade raus. Je nachdem, wie schlecht die Clippers sind, kriegen sie auch noch einen sehr, sehr guten Pick im nächsten Jahr. Sam Presti hat sowieso Picks ohne Ende gehortet und mittlerweile ist die Mannschaft sich am Einspielen. Sie haben letztes Jahr jetzt auch mal Playoffs gesehen und ich bin davon überzeugt, dass sie die nächsten Jahre auf jeden Fall gefährlich werden. Zweites Thema, der Zerfall der Nova Knicks. Dante DiVincenzo, Mikal Bridges, Josh Hart und Jalen Brunson. Wir haben sie nicht so wirklich gesehen. Ich weiß gar nicht, wann wurde Mikal getradet, aber wir haben, also der Hype, der sich um die Nova Knicks aufgetan hat, der hat sich, wurde nicht so komplett, komplett deutlich. Denn die New York Knicks traden Julius Randle und Dante DiVincenzo zu den Minnesota Timberwolves für Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, der Spieler, der eigentlich gefühlt die Assoziationsfigur der letzten Jahre von den Minnesota Timberwolves war, aber spätestens seit den letzten anderthalb, zwei Jahren durch Anthony Edwards ein bisschen ersetzt wurde. Zudem hat man Rudy Gobert geholt. Es war Towns ist immer weiter von der 5 auf die 4 gerutscht und man muss halt sagen, dass sich da irgendwas ändern musste. Natürlich ist Randle jetzt nicht unbedingt die Addition, die dir direkt für die Chip hilft, auch wenn man sagen muss, dass er natürlich mit dem Ball arbeiten kann. Er kann seinen Wurf kreieren. Er kann vielleicht auch in der Kombination mit einem Rudy Gobert besser funktionieren. DiVincenzo ist auch auf jeden Fall ein W, den nimmt man gerne mit. Der hat einen Titel gewonnen, oder? Der hat doch mit den Bucks den Titel geholt. Glaube ich zumindest. Wie dem auch sei. Und ich krieg's mit den Jahren gerade bei ihm nicht hin, aber der war auch bei den Warriors. Der hat aber nicht zwei Titel geholt. Das wäre krasser Zufall. Aber wie dem auch sei. Interessant ist natürlich, was für die Knicks dabei rumkommt. Du hast einen der besten Shooting Bigs of all time. Sage ich einen der besten Shooting Bigs, sage ich extra bewusst so jetzt. Er hat sich ja auch schon damals über Dirk im Paul gecallt. Das ist noch ein bisschen früh. Trotzdem kannst du natürlich das Erfolgsrezept von den Boston Celtics, das Five Out, was letzte Saison sehr, sehr gut funktioniert hat, nachdem sie Kristaps Porzingis geholt haben, kannst du gut spielen. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Five Out ist, das bedeutet praktisch, dass sich kein Spieler mehr unterm Korb direkt befindet, sondern alle draußen am Perimeter an der Dreierlinie stehen, was auch nur gefährlich werden kann, wenn jeder dieser Spieler auch realistisch Dreier werfen kann. Karl-Anthony Towns kann das, was für Center mit langen Armen in der Regel nicht so geläufig ist, was das Spiel sehr variabel und interessant macht. Es wird in der Zone, also unterm Korb, nicht so viel Verkehr sein und jeder kann eventuell zum Korb ziehen mit dem Ball, Leute in 1 gegen 1 verwickeln oder halt auch von draußen gefährlich sein. Interessanter, da ist eine Menge, was damit passieren kann. Zudem ist der Trade auch dahingehend nicht unwichtig, dass Mitchell Robinson sich erstmal verletzt hat und noch eine gewisse Zeit ausfallen wird. Es ist das Ende der Julius Randle-Ära. Man muss ihm aber auch Props dafür geben. Na, er ist über die letzten anderthalb Jahre schon so ein bisschen aus der Rotation rausgekommen, war nicht mehr ganz so beliebt, war die ganze Zeit auf dem Trade-Block, aber er hat in der 2021er Season war das, meine ich, wo die Knicks auf einmal wieder aus dem Grabe aufgekommen sind. Seit Carmelo Anthony oder ja, auch nicht wirklich mit Kristaps Porzingis waren sie so erfolgreich, sind in die Playoffs gekommen, mit Heimrecht an der 4. Und Randall wurde damals Most Improved Player, gute Entwicklung gemacht und danach, ja, ist es halt alles auch ein bisschen zerfallen. Ne? Man hat so Leute wie RJ Barrett weggetradet, jetzt aufgebaut, man hat Brunson geholt, man hat Ananobi geholt und ich sehe auch hier den potenziellen Ersten im Osten, wo wir eben über OKC im Westen gesprochen haben. Die können mit diesem Lineup, mit einem fitten OG Ananobi, mit einem gut aufgebauten in Brooklyn, vogelfreien Mikal Bridges, können die den Celtics gefährlich werden. Sie haben immer noch Tiefe, sie haben Precious Ochoa verlängert, der natürlich auch einen Körper mitbringt, wenn Robinson wieder gesund ist, bringt er natürlich auch Rebounding-Körper mit und man hat Alec Burks abgegeben, über den sprechen wir später vielleicht noch kurz. Ansonsten bin ich da zuversichtlich, die Knicks werden ganz, ganz oben im Osten mitspielen. Ein bisschen Prestige, ein bisschen schade ist es natürlich, dass sowohl die Nova Knicks nicht mehr so, also sich verkleinert haben, dadurch, dass Dante DiVincenzo weg ist und auch die Zeit mit Julius Randle endet, auch wenn, glaube ich, die Knicks-Fans dort eher aufatmen werden. Für die Timberwolves, ja, die machen jetzt keinen großen Gewinn. Ich habe mich schon gewundert irgendwie. Ich glaube, die haben nicht mal einen Pick oder so da noch rausgedreht. Ich weiß, dass die beiden Jungs denen helfen können. Es war auch noch ein dritter, glaube ich, ein Pick dabei. Komme ich aber nicht gerade drauf. Ja, wird sich zeigen. Also der Fokus lag sowieso länger schon nicht mehr auf Cat. Das nächste Thema ist Bronny James. Man muss es ansprechen, natürlich. Wenn ich hier jetzt aktuelle Off-Season-Themen der NBA anspreche, dann muss ich auch kurz über Bronny James bei den Lakers sprechen. Der Sohn von LeBron James, er spielt jetzt mit seinem Vater zusammen. Es ist aber, ja, es ist eine fragliche Perspektive, die der junge Guard hat. Weil ein Guard unter 1,90 ist in mittlerweile schon schwierig. Im College war er nicht wirklich überzeugend. Manche Leute haben dann gesagt, ja, er kann in der NBA vielleicht besser lernen. Mittlerweile zweifelt man in der Preseason auch, ob er überhaupt in der G-League wirklich funktionieren kann. Und der Mann kriegt zu viel Spotlight. Lasst ihn erstmal ankommen. Lasst den Jungen doch einfach mal der Junge sein und nicht der Sohn von LeBron James. So wird es doch niemals funktionieren. Und die Lakers sind sowieso fraglich. Ich meine, J.J. Redick, ich halte viel von J.J. Redick, aber es ist sein erster Head-Coaching-Spot. Im Grunde wissen wir alle, dass LeBron James das Team coachen wird. Aber die Frage ist, ob Redick und LeBron, na klar, sie hatten ihren Podcast, aber ob sie jetzt auch praktisch an der Seitenlinie miteinander gut klarkommen. Die Frage seit Jahren, bleibt AD fit? Das letzte Jahr sah eigentlich ganz gut aus. wird D'Lo noch getradet? Seit er bei den Lakers ist, ist er eigentlich auf dem Trade-Block und man wartet nur auf das richtige Angebot. Ob das jemals kommen wird, weiß ich nicht. Und Digga, so wie die Medien und wie die Fans von den Lakers, und ich bin ja selbst einer, gerade auf dort einen Connect bauen, einen First-Round-Rookie, weiß ich nicht. Es wird sich eine Menge zeigen. Man muss gucken, wie sich Austin Reeves, wie sich Rui Hachimura entwickeln, ob die wieder zu also Stärke von früher kommen. Sie waren ja vorletztes Jahr in den Conference Finals, weil die beiden Jungs gepoppt sind, weil das funktioniert hat. Du hast noch so Leute wie Jackson Hayes, Cam Reddish. Ja, am Ende hängt viel von der Gesundheit von LeBron und von AD ab. LeBron wird dieses Jahr, ist 39, wird 40, oder? Ja, ist 84er Baujahr. Er wird Ende der, also Mitte der Saison wird er 40 und er ist unmenschlich, so fit noch zu sein, aber trotzdem muss ich das mit der Zeit zeigen, wo das hingeht. Ich sag Play-In, here we go again. Wir kommen wieder hin und dann, keine Ahnung, was passiert. Ein anderes Team, was wahrscheinlich wieder mal ins Play-In geht und dann, wo man schauen muss, wo es hingeht, ist natürlich ich wollte den Satz schöner formulieren. Es geht um die Zukunft der Miami Heat auf jeden Fall. Um Jimmy Butlers Zukunft. Und versteht mich nicht falsch, Jimmy Butler ist mein persönlicher Lieblingsspieler von den aktiven Spielern und ich habe Liebe für ihn, aber die Altersstruktur und auch die Zuverlässigkeit in den letzten Jahren ist fraglich. Du kannst aber auch nicht um Bam Adebayo umbauen, weil alle jetzt so gerade sagen, ey, wenn Jimmy Trade passiert, dann wird alles gut. Was kriegst du für Jimmy? Wo geht Jimmy hin und nimmt er nicht damit die ganze Mentalität mit? Also natürlich ist es Heat Culture und alle leben das, aber wenn ich auf die Playoffs der letzten Jahre denke und Leute, viele Leute stellen die Heat da als den letzten Dreck. Die Heat waren seit 2020 zweimal in den Finals. Das hat außer denen hat das noch Boston geschafft. Sonst niemand. Oder? Ja. Es hat sonst nur Boston geschafft. Fuck it. Es ist unklar, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Du hast über die letzten Jahre immer wieder versucht, das Team aufzustacken mit einem Superstar-Trade. Du hast versucht, Damian Lillard zu holen. Er ist nach Milwaukee gegangen. Du laberst seit 100 Jahren davon, dass du Giannis Antetokounmpo holen willst. Darüber sprechen wir gleich nochmal vielleicht. Ist bislang aber, ob wir es nicht passiert. Und man war ganz groß in der Verlosung bei Donovan Mitchell, bevor er zu den Cleveland Cavaliers gegangen ist. So jemand, also und auch wenn die Jungs verschiedene Positionen spielen, Dame ist ein alternder Einser, du hast Giannis als ein Vierer-Stretch-Fünfer, du hast Donovan Mitchell als ein Shooting Guard. Alle die hätten ihnen helfen können, weil die Heat wirklich vor allem am Scoring strugglen. Sie strugglen in gewissen Situationen an Größe, natürlich, weil Bam Adebayo nicht der größte Center ist, trotzdem ist er ein Deep-Hole-Kandidat, Jahr für Jahr. Sie scheitern mitunter an Shooting. Du hattest die Finals 22, wo du auf einmal mit Gabe Vincent, Caleb Martin und einem uralten Kevin Love dort geballt hast. Du hattest im Jahr 2020 hattest du das Shooting, du hattest hier die Rookie of the Year Saison geführt von Tyler Hero in der Bubble. Du hattest einen Duncan Robinson, der funktioniert hat. Und wenn das ausbleibt, wenn du keine Punkte auf das Scoreboard bringst, was Jimmy halt im Jahr, keine Ahnung wie viele Jahre der dabei ist, ja 13? Ich glaube, also er ist 35 der Mann. Und er hat gefühlt in den Playoffs seine Nächte, wir erinnern uns an diese 56 Punkte gegen Milwaukee, wo er die Bucks nach Hause geschickt hat. Wir erinnern uns an dieses kranke Quarter, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, wo er die ersten 20 Punkte von den Heat gemacht hat. Jimmy Butler oder auch in den Finals gegen die Lakers, er ist immer noch jemand, der ein Team anführen kann und mental dort sein kann, aber die Frage ist, ob es die Altersstruktur weiterhin hergibt. Ich habe das mal rausgesucht. Du hast einen Kevin Love, den du natürlich immer noch auch vielleicht als Lockerroom-Guy da haben willst und der Playoff-Erfahrung hat, aber natürlich nicht mehr so die Rotation spielt. Du hast einen Scary Terry geholt, der letztes Jahr dann auch verletzt war, der jetzt dein Starting Point Guard ist. Er ist Anfang 30, okay. Du hast einen Jimmy Butler, der ist 35, aber ansonsten hast du einen Bam, der ist 27. Du hast Tyler Hero, glaube ich, 24. Du hast Rami Jaques, der ist 23, gedraftet, super junger Typ. Du hast einen Nikola Jovic, den du seit Jahren am Aufbauen bist, der ist 21 erst. So, ich weiß nicht, wo es für die Heat hingeht. Ich glaube, es braucht einen Superstar-Trade. Du hast immer noch so Leute hinten dran hängen wie Duncan Robinson, der, ja, nachdem er seinen Vertrag unterschrieben hat, und das will ich jetzt gar nicht bösartig sagen, komplett eingebrochen ist. Und du hast so einen Hayward Highsmith, du hast my man Alec Burks geholt aus New York, schau dann Kobe Byrne an der Stelle. Und es ist die Frage, was jetzt passieren wird, weil irgendwas muss passieren, weil so, wenn die Heat wahrscheinlich wieder ins Play-In gehen und dann schauen wir mal, ob sie danach wieder in die Finals gehen. Glaube ich aber nicht, einfach dadurch, dass der Osten dieses Jahr und auch das letzte Jahr zu schwer wird. Sie haben damals die Celtics 2020 gebullied, sind in die Finals gekommen. Sie haben sie 2022, haben sie auch gebullied, sind in die Finals gekommen. Und jetzt ist halt die Frage, triff mal auf die Knicks, triff mal auf die Celtics, triff mal auf die Bucks, die sich auch in gewisser Weise schon verstärkt haben, oder triff auf die Sixers, die sich auch verstärkt haben. Der Osten ist so kompetitiv dieses Jahr geworden und da sind auch noch andere Teams, die da vielleicht nochmal mitspielen können, ich glaube daran, dass dieses Team wie immer irgendwie in die Play-Ins, in die Play-Offs vielleicht auch kommt und dann sehe ich es krachen. Außer, da passiert noch was. Ich weiß nicht, was passiert. Ich hoffe, weil mir das Team immer sehr sympathisch ist. Aber ich kann euch nicht sagen, wo es dahin geht. Das letzte Team, die letzte Situation, über die wir hier sprechen wollen, ist Milwaukee. Ist es die letzte Chance für Milwaukee? Ist es die letzte Chance, die Giannis Milwaukee gibt? Das ist die Frage. Die erste Saison von Damian Lillard haben wir hinter uns und die war durchwachsen. Viel private Probleme, ne, angekommen, irgendwie in der Scheidung gesteckt, wie auch immer. Und jetzt heißt es, es soll so viel besser laufen. Fragezeichen. Kann es sein, dass, wenn es dieses Jahr nicht klappt und ein Dame dann noch älter wird, ein Giannis auch das Kapitel Milwaukee abschließt für sich? Er hat dort einen Titel hingebracht. Er ist einer der drei größten, oder wahrscheinlich ist er einer der zwei größten Bucks-Spieler of all time. Und ich glaube, die Bucks könnten ihm auch nicht sauer sein, wenn er einen Trade fordern würde. Beispielsweise nach Miami, man weiß es nicht. Aber ich kann da Giannis auch nicht so einschätzen und würde ihn vielleicht auch als den Romantiker sehen, der nach Milwaukee gegangen ist und wenn es für ihn irgendwie einen Grund gibt, in Milwaukee zu bleiben, dort auch bleiben will. Man hat Gary Trent geholt, Gary Trent Jr. von den Toronto Raptors. Man hat Torian Prince geholt für die Bank, ja. Und man hat versucht, einen Brook Lopez wegzubekommen, der aber nicht weg ist. Und jetzt ist halt so die Frage, du hast Brook Lopez und Bobby Portis auf der 5. Du hast einen Chris Middleton, bei dem du auch nicht weißt, was du heutzutage noch von ihm kriegst. Und du hast einen Damian Lillard, der sich eventuell jetzt in seiner zweiten Saison eingelebt hat. Die Frage ist, ob wie die Bucks abschneiden werden. Und da geht es nicht um die Regular Season, weil in der Regular Season werden sie auf jeden Fall in der Top 4, wahrscheinlich auch in der Top 3 landen. Und dann werden die Playoffs nächstes Jahr entscheidend. Sehr interessant. Wir gucken auf diese Teams. Wir haben jetzt über OKC, über die Knicks, über die Lakers, über die Heat und über die Bucks gesprochen. Wenn euch dazu irgendwas einfällt, dann ey, gebt mir gern Bescheid, gebt mir gern Feedback, schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns auch gerne eine DM. Ich werde jetzt nochmal kurz durchatmen und dann sprechen wir gleich nochmal über die NFL. So, in der NFL. Die Saison läuft jetzt. Läuft tatsächlich auch live. Ich nehme gerade um 19, also wir sind gerade in der Aufnahme um 19.11 Uhr am Sonntagabend. Das heißt, die Red Zone hat begonnen und Woche 7 ist jetzt so richtig am Laufen. Heute Mittag haben ja die Jaguars die Patriots besiegt und Thursday Night haben die Saints gegen die Chiefs, glaube ich, gespielt, oder? Ich bin mir gerade unsicher. Ich muss gerade mal gucken kurz. Nee, Broncos. Sorry, die Broncos haben die Saints geschlagen. So. Es gibt natürlich eine Menge Teams, über die man hier sprechen könnte. Und ich habe auch überlegt am Anfang, ob ich nicht einfach nur über die NFL und dafür ein komplettes Power-Ranking zu allen 32 Teams mache. Das wäre aber wesentlich zu viel gewesen, auch für die kurzfristige Zeit, in der ich das jetzt hier zusammengepackt habe. Und deswegen habe ich mich am Ende dafür entschlossen, wir machen eine Flop-Free, gucken dort ein bisschen auf die Probleme der drei Teams und gehen dann in ein Power-Ranking. So, das erste Team, was ich mitgebracht habe, sind die Tennessee Titans. Und ich kann auch nicht mal sagen, dass ich jetzt hier nur die Teams picke und sowohl im positiv gesehenen Power-Ranking als auch hier in der Flop 3, die ich gut leiden oder die ich gar nicht leiden kann. Nee, die Tennessee Titans sind mir scheißegal. So, das wollte ich jetzt auch nicht so böse sagen, aber die Frage ist, was ist hier das Problem? Und hier fällt es mir noch ein bisschen schwerer als bei den anderen beiden Teams. Du hast ein Roster gefüllt mit Leuten, die, ja, Namen haben. So, und ich will jetzt nicht wie der wirken, der jetzt hier nur auf namenhafte Spieler guckt, aber du hast einen Tony Pollard, du hast einen Kevin Ridley, du hast einen DeAndre Hopkins, einen Tyler Boyd, du hast einen Justin Simmons, Legarius Sneed, einen Quandre Diggs. Sowohl offensiv als auch defensiv namenhafte Spieler. Die offensiven Ideen, und das ist, sag ich mal, das Problem, was ich bei den Tennessee Titans ausmache. Versteht mich nicht falsch, ich bin der Meinung, dass die Offensive der letzten Jahre auch wirklich Stück für Stück den Bach runtergegangen ist. Du hast Spieler wie AJ Brown oder Julio Jones gehabt, also große Receiver, die mit der Zeit, gut, dann Julio Jones war etwas älter und AJ Brown wollte weg. Aus welchem Grund? Weil das Passing Game ein großes Problem der letzten Jahre in Tennessee ist. Ich hab euch mal mitgebracht. Marcus Mariota, Ryan Tannehill, Malik Willis und Will Levis. Das sind die Quarterbacks der letzten Jahre. Und Ryan Tannehill war durchwachsen. Ne? Hat vorher in Miami gespielt, hat sein Ding irgendwie gemacht, war jetzt nicht Top 10, war aber auch nicht Flop 10 Quarterback. Marcus Mariota wurde irgendwann aussortiert für Ryan Tannehill, war ein sehr, sehr hoher Pick. Malik Willis, gut, würde ich im Normalfall sagen, gut, war, glaube ich, dritte oder vierte Runde, war ein Versuch, hat nicht funktioniert, aber er funktioniert jetzt gerade bei den Packers, oder beziehungsweise hat funktioniert, als er einspringen musste. Ich zähle nur auf erstmal. Will Levis hat man letztes Jahr, Stelle 13, glaube ich, gepickt. Und jetzt lese ich, dass Mason Rudolph spielt in diesem Spiel. Das habe ich heute Mittag gelesen und hinterfrage einfach so ein bisschen, was ist die offensive Idee, beziehungsweise was ist mit der Offensive der Titans los? Weil ich habe die Offensive der letzten Jahre beobachtet und die hieß King Henry. Nur ist jetzt Derrick Henry weg. Und ich glaube, es wurde sich in den letzten Jahren einfach auch sehr darauf verlassen. Man hat mit Mike Vrabel ich halte sehr viel von Mike Vrabel, der ehemalige Patriots-Spieler, beziehungsweise nicht nur Patriots, glaube ich, bei den Steelers und sonst noch wo, hat unter Bill Belichick, unter Brady gespielt, hat, glaube ich, auch zwei Super Bowls geholt. als Linebacker, ist ein wirklich defensiv sehr, sehr starker Coach. Die Offensive hat darunter aber auch wirklich gelitten. Du hast mit Derrick Henry eine Lebensversicherung gehabt, es hat offensiv irgendwie funktioniert und defensiv war der Fokus drauf, der gecoacht wurde. Und das ist, glaube ich, ein über Jahre aufgebauter Verfall, der sich jetzt erstmal regenerieren muss. Ich bin nicht wirklich ein Fan davon zu sagen, also beziehungsweise als ich gehört habe, dass die Titans Ende letzter Saison dann Mike Vrabel entlassen haben, war ich kein Fan von der Aussage. Aber als ich mich vorhin ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt habe und versucht habe zu verstehen, wo denn jetzt das Problem herkommt, habe ich es dort drin gesehen. Und mit Brian Callahan kommt der ehemalige Offense-Coordinator von den Bengals, der vorher auch Quarterback-Coach bei den Raiders war, als Derek Carr noch vor Ort war. Dann hat er bei den Bengals Joe Burrow aufgebaut und zwischenzeitlich auch in den Super Bowl geführt. Und wir sprechen heute bei Joe Burrow auch über einen der Top 5, vielleicht Top 10 auf jeden Fall Quarterbacks der Liga. Also dem Problem wurde entgegengewirkt. Dadurch, dass die Tennessee Titans die letzten Jahre einfach, dass sie mir komplett egal waren, finde ich das aber auch eigentlich mal für mich persönlich ganz gut, dass ich das hier mal so aufgearbeitet habe. Und wahrscheinlich muss ich mit der Zeit jetzt einfach eine Handschrift entwickeln. Die beiden anderen Teams, bei denen sieht's ein bisschen schlechter aus. Sprechen wir erstmal über die Carolina Panthers. Die Carolina Panthers, die verbrauchen Headcoaches und Quarterbacks wie Unterwäsche. Ey, seid mir nicht böse. Ich glaube, die wechseln die häufiger, als ich meine Unterwäsche wechsle. Seit Ron Rivera und Cam Newton, also so seit 2019, 2020, hatte man Matt Rhule, Frank Reich, den allen hochdotierte Verträge gegeben. Mit Matt Rhule hat man 3 Jahre gearbeitet, oder 2,5, und mit Frank Reich hat man es nicht mal eine halbe Saison ausgehalten. Wie heißen denn die Übergangs-Headcoaches? Mir fehlt gerade der Begriff für den Übergangs-Headcoach, wenn einer rauskommt. Interims-Headcoach, danke. Über die Interims-Headcoaches sprechen wir ja gar nicht. Seit 2020 auf Position Quarterback: Teddy Bridgewater, PJ Walker, Sam Darnold, Baker Mayfield, Bryce Young, Andy Dalton. Und weil er nicht gestartet hat, stand er nicht in der Liste, aber ich erinnere mich, wie auch der arme Matt Corral verfeuert wurde. Und auch hier muss man sagen, ich kann es jetzt nicht dafür sagen, also ich spreche nicht für Frank Reich und Matt Rhule auf der Headcoach-Position, aber ich spreche mal kurz für die Quarterbacks, die alle geholt wurden, weil sie in anderen Systemen auch irgendwie funktioniert haben. So. Teddy Bridgewater kam damals für den verletzten Drew Brees sehr erfolgreich eigentlich bei den Saints rein. Vorher hat er auch in Minnesota gut funktioniert. PJ Walker war wahrscheinlich noch der größte Lichtblick, weil keiner mit ihm gerechnet hatte hat eigentlich einen guten Job gemacht. Sam Darnold wurde durch Zach Wilson in New York ersetzt und war dann der Hoffnungsträger. Momentan steht der Mann ungeschlagen mit den Minnesota Vikings da. Nee, war scheiße, Panthers, ne? Lag an ihm. Baker Mayfield wurde vom Hof gejagt in Cleveland. Liebe Grüße, bei euch sprechen wir gleich. Und ist seit 2 Jahren eigentlich ziemlich, die Fans sind sehr zufrieden mit ihm in Tampa. Ich klinge so salty. Es tut mir leid für jeden Panthers-Fan, aber ich fuck mich so über die Organisation ab. Vor allem für das, was ihr mit Bryce Young macht. Ihr habt den an erster Stelle gepickt, habt dafür Haus und Hof vertradet und wundert euch, dass der Junge komplett kaputt gemacht wird. Genauso wie ihr Matt Corral damals in dem Spiel reingeworfen habt und seither... Ich weiß gar nicht, ob der noch auf irgendeinem Roster ist. Und Andy Dalton, der jahrelang die Bengals angeführt hat, als Backup bei den Cowboys auch gute Spiele hatte, der jetzt wahrscheinlich den Karren irgendwie versucht, gerade aus dem Dreck zu bringen. Der arme Bryce Young. Schauen wir uns doch mal kurz an, wie die Texans das gemacht haben. Weil die Texans haben auch dafür gesorgt, haben sich einen neuen Quarterback geholt. Ich habe Leute in meinem Umfeld, die sagen, ey, Rookie-Quarterbacks, die solltest du prinzipiell nicht von Anfang an bringen. CJ Stroud, der bei den Texans gepickt wurde, wohlgemerkt, an zweiter Stelle, während an erster Stelle Bryce Young ging, der hat direkt angefangen zu spielen. Aber der Mann hat auch ein Team zur Seite gestellt bekommen. Was haben die Panthers gemacht? Sie haben alles dafür hergegeben, um von 9 auf 1 zu traden und Bryce Young picken zu können, ihn dann reinzuwerfen und bislang wirklich in keinem guten Licht darzustellen. Natürlich kann es mitunter auch daran liegen, dass Bryce Young seine Höhen und Tiefen hat. Aber deswegen wollte ich auch diese ganzen Quarterbacks jetzt mal aufrufen, um zu sagen, das ist kein Zufall. Weil ihr habt eine Fluktuation an Coaches und eine Fluktuation an Quarterbacks. In dieser Organisation ist irgendetwas ganz, ganz kaputt. Seit den Nachwehen vom Super Bowl. Ihr wart im Super Bowl, ihr habt ihn verloren. Die Panthers wurden 2018 an David Tepper verkauft und seither bröckelt diese Franchise. Ich finde es extrem schade, weil diese Franchise echt gut aufgestellt war. Der wahrscheinlich beste Running Back der Liga, Christian McCaffrey, war lange Zeit ein Panther. Er wurde, weil sonst nichts lief, teilweise mit über 50% Usage in die Spielzüge geschickt und dann wurde sich gewundert, warum er verletzt ist. Und Brian Burns hat man weggetradet. Und Derrick Brown ist gerade verletzt. Und J.C. Horn ist dauerhaft verletzt. Also es ist natürlich auch viel Scheiße, die sich dann zusammentut, aber ich glaube, dass das viel mit Franchise-Klima zu tun hat, wie es dort abgeht, wie die Leute einfach auch da rangehen und sich denken, ey, mit der Fluktuation ist mein Job auch echt in Gefahr und es muss sich eine Menge ändern. Der Fisch stinkt vom Kopf, meine Freunde, und es ist in dem Fall so Ströming. Ich weiß nicht, ob David Tepper einfach ein bisschen viel Druck von oben macht, keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt auch nicht tiefer reingelesen, wie da die Zusammenhänge zwischen dem GM, dem Owner und den 18 Coaches, die sie seit der Zeit hatten, sind. Ich erkenne nur in einer kurzen Aufarbeitung der letzten Jahre das Problem. Und ich hoffe, dass sie irgendwann die Kurve kriegen, dass Bryce Young, tatsächlich, dass sie vielleicht sogar Bryce Young traden und dass der Mann irgendwo bei einem funktionierenden Franchise dann vielleicht doch nochmal neu anfangen kann. Oder, dass sie irgendwie irgendwo einfach mal einen Cut setzen und sagen, so, wir brauchen jetzt einfach mal eine gewisse Zeit. Weil es ist genial für den Nummer 1 Pick zu traden, ein Jahrhunderttalent, wie gefühlt fast jedes Jahr ja ein Quarterback gecallt wird im Draft, zu picken. Und in der kommenden Saison so schlecht zu sein, um den Pick, den man für dieses Jahr abgegeben hat, dann an 1 zurück an die Chicago Bears zu geben, die dann das nächste Jahrhunderttalent picken, bei dem es jetzt sogar gerade besser aussieht. Wie dem auch sei, die Panthers sind auch eine Riesenbaustelle und dort muss noch eine Menge passieren. Die letzte Baustelle, über die ich hier kurz sprechen will, mit auch Blick auf die Uhr, sind die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns, Sympathie verloren, sind mal wieder die Lachnummer des Jahrhunderts und die machen mich eigentlich so, die regen mich so auf, wie es nur geht. Es macht mich wirklich sauer. Man hat Baker Mayfield damals, man hat 2 Jahre in Folge den ersten Pick gehabt. Das bedeutet, man war 2 Jahre in Folge das beschissenste Team. Ich glaube, man hat in diesen 2 Jahren einen Sieg geholt. Hat Miles Garrett geholt an 1, hat Baker Mayfield geholt an 1 und bei aller Liebe, man kann über Baker Mayfield viel sagen. Natürlich auf und ab, ne? Ist ein Auf- und Ab-Quarterback. Ist jetzt kein Tom Brady oder in der heutigen Sprache kein Patrick Mahomes. Aber er hat erstmal wieder eine Winning Culture nach Cleveland gebracht. Ich muss meine Abgefucktheit irgendwie bündeln. Was macht man? Man jagt Baker Mayfield vom Hof und holt sich Deshaun Watson. Versteht mich nicht falsch, Deshaun Watson war in einer gewissen Zeit war er einer der Top 3 Quarterbacks, einer der Top 3 jungen Potenzial äh, pot, von, pot, von potenziell strotzenden Quarterbacks in der Riege mit einem Patrick Mahomes beispielsweise. Das Problem ist, dass der Mann eine Menge Probleme mit dem Gesetz hatte, eine Menge Anklagen kassiert hat und wer das nicht mitbekommen hat, sich gegenüber Frauen allegedly nicht gut verhalten haben soll. Dass da irgendwie mit Machtpositionen, also eine Menge Scheiße, die wir heute über andere Leute regelmäßig hören, dass dies bei ihm passiert ist. Der Mann wurde für 2/3 einer Saison gesperrt. Der Mann wurde sowieso bei Houston nicht mehr mit der Kneifzange angefasst und letzten Endes sagen die Cleveland Browns, die für alle so der sympathische Underdog, ach ja, die Browns sind die Browns, hoffentlich werden sie jetzt mal besser und es sah besser aus. Was machen die Browns? 3 First-Rounder, 1 Third-Rounder und 2 Fourth-Rounder geben wir ab und wir geben Deshaun Watson als unserem Starting Quarterback, Baker Mayfield, du kannst gehen. Und wir geben Deshaun Watson dafür den höchsten garantierten Vertrag in fucking NFL-History. Viel Spaß dabei, das jetzt gerade auszubaden. Es läuft extrem scheiße, ha? Huh? Ich habe kein Mitleid mehr. Ich habe wirklich kein Mitleid mehr, weil mit dieser Kontroverse, diesen Spieler in dieser Situation zu ertraden, ist... Das ist ein Business-Move, den kannst du machen. Und du musst dich aber auch nicht wundern, wenn die ganze Welt dich gerne dann dabei scheitern sieht. Weil sowohl die Fans als auch gewisse Spieler damit ein fucking großes Problem haben. Aber man muss auch sagen, die Browns haben, nachdem es anfing gut zu laufen, nachdem Baker Mayfield irgendwie eine Winning Culture implementiert hat, auch einfach ein bisschen overpaced. Man hat weitere kontroverse Spieler geholt, wie OBJ, wie Kareem Hunt. Kareem Hunt auch Legal Issues, ne? Gab Probleme. OBJ, polarisierender Spieler, der dann am Ende auch wieder weg wollte. De facto steckt so viel fucking Potenzial in diesem Roster immer noch, was die Stück für Stück mit dieser Unruhe einreißen, mit dieser absoluten Dissympathie, die sie sich aufgebaut haben, damit diesen einen Spieler zu holen, der jetzt auch noch scheiße spielt und, den sie aber de facto fast nicht wegkriegen. So. Du hast die O-Line, die immer noch nach wie vor gut ist. Du hast einen Jerry Jeudy, du hast einen David Njoku, du hast Myles Garrett, immer noch eins der größten Monster der Defense in der ganzen Liga. So Darius Smith, Devin Bush, Denzel Ward, Nick Chubb, Amari Cooper. Und da fängt das Ding an zu bröckeln, weil es sieht alles sehr nach Blow-Up, es sieht alles sehr nach wir heben die Schere und geben auf aus, weil der Receiver, ihr Nummer 1 Receiver mittlerweile, Amari Cooper, jetzt auch noch weggetradet wurde nach Buffalo. Für nix eigentlich. Weil sie im Sommer auch noch gefühlt sein ganzes Gehalt dieses Jahres, also fast sein ganzes Gehalt, in einen Signing-Bonus umstrukturiert haben, was de facto nicht, was dann von ihnen bezahlt wird und nicht von den Bills. Es ist super. Es ist wirklich super. Es tut mir auch extremst leid für Kevin Stefanski, von dem ich eigentlich eine Menge halte, der diese Entscheidung nicht getroffen hat, der Head Coach der Cleveland Browns, und der dafür büßen wird, weil er wahrscheinlich seinen Job am Ende verliert. Du hast, beispielsweise Jeremiah Owusu-Koromoa nicht angesprochen. Ey, dieses Team ist eigentlich viel zu gut dafür. Dieses Team ist jetzt aber einfach fucking unsympathisch geworden. Und auch wenn ich hier wahrscheinlich jetzt nur auf halber Ebene jetzt sportlich objektiv berichtet habe, ging es für mich auch nicht anders. Lass mich nochmal kurz durchatmen. Ich versuche, den ganzen Frust abzuschütteln und dann kommen wir gleich nochmal kurz zu dem Power Ranking. Okay, meine Freunde, wir gehen ins Power Ranking. Meine Top 10 Teams der NFL für mich vor Woche 7, weil ich das hier natürlich jetzt noch zu Beginn der Spiele aufnehme, weswegen die Records noch nicht aktualisiert sind. Auf Platz 10 habe ich die Atlanta Falcons, die stehen 4-2 und es gab eine Menge Teams, die ich hätte auf 10 noch packen können. Das war irgendwie so ein vakanter Spot. Ich habe überlegt, dort die Eagles hinzustellen, die Buccaneers oder auch eben die Falcons, die in der Division 3-0 stehen, was extrem wichtig auch am Ende für die Positionierung sein wird. Man hat knapp verloren gegen die Chiefs, das war wirklich, Thursday Night war das, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ein sehr, sehr enges Spiel und man könnte also de facto auch 5-1 fast stehen. Es ist ein gut gestackter Roster und ich habe ihn mir extra nochmal aufgemacht. Beim Draft waren alle schockiert, wie kann man Michael Penix an 8 picken und wenn man sich gerade Kirk Cousins geholt hat. Kirk Cousins spielt, Kirk Cousins ist QB1. Und ich glaube, nach dem Vorbild, was die Packers die letzten Jahre mit Aaron Rodgers und des langsamen Aufbaus Jordan Love gemacht haben, gehen sie jetzt auch an die Zukunft mit Michael Penix ran. Kirk Cousins ist noch auf jeden Fall gut im Saft und er macht sein Ding. Man hat super Running Backs mit Bijan Robinson und Tyler Algier, Receiver Darnell Mooney, Drake London, man hat auf Tight End natürlich Kyle Pitts und. Was ein gestacktes Team. Auch in der Defense hat man immer noch Grady Jarrett, man hat sich Matthew Judon geholt, man hat AJ Terrell und. Jesse Bates hat man geholt. Schon vorletztes Jahr. Also, die Falcons geben mir echt einen Vibe. Vielleicht noch nicht dieses Jahr für den Super Bowl, aber mit den Jahren könnten sie vielleicht wirklich wieder an alte Zeiten anknüpfen und ihr Trauma irgendwann vielleicht ausbügeln. Mal gucken, wo es die Saison am Ende für sie hingeht. Es wird meiner Auffassung nach eine Winning Season, auch einfach, weil die Division nicht wirklich stark ist und vielleicht gewinnt man auch die Division und sieht einfach auch mal wieder ein bisschen Playoffs. An der 9 habe ich die Packers mit einem 4-2-Record, sind der Dritte in ihrer Division und trotz wochenlangem Ausfall ihres Starting Quarterbacks stehen sie mit 4-2 eigentlich ganz gut da. Man hat nur gegen die Eagles in Woche 1 verloren, wo man tatsächlich international in Sao Paulo gespielt hat und sich tatsächlich noch Jordan Love dann letzten Endes verletzt hat. Und dann hat man auch noch gegen die Vikings verloren. Und über die Vikings sprechen wir später noch. Also ein sehr, sehr guter Stand zum aktuellen Zeitpunkt. Wir haben vorhin kurz über Malik Willis gesprochen, der bei Tennessee nie funktioniert hat, beziehungsweise auch wenig Chancen bekommen hat. Hier wurde er als zweiter Quarterback dann nach der Verletzung von Love reingeworfen und hat gut funktioniert. Das zeigt aber auch einfach ein sehr stabiles System, was Matt LaFleur dort hat in der Offense und ich bin zuversichtlich, für die Packers wird es Richtung Playoffs gehen und das, obwohl sie nur der Dritte in ihrer Division sind. Auf Platz 8 habe ich nämlich den zweiten Stand jetzt in ihrer Division und das sind die Detroit Lions. Die stehen 4-1, weil sie schon eine Bye Week hatten und haben unglücklich gegen Tampa verloren. Sehr, sehr unglücklich. Aber haben dafür die Cowboys beerdigt und haben gegen die Seahawks gewonnen. Haben bislang generell einfach wieder eine sehr hungrige Offense in dieser Saison, in dieser noch jungen Saison. Fragliche Ausfälle sind momentan der O-Line, das sind Day-to-Day-Sachen teilweise. Das sollte sich hoffentlich die nächsten Tage und Wochen wieder alles klären. Das gebrochene Bein von Aiden Hutchinson hat sie tatsächlich für mich doch aber auch im Power-Ranking fallen lassen. Ich hätte sie vorher ganz sicher als Division-Sieger eingeloggt, auch wenn die Vikings dort noch mitspielen. Jetzt kann ich es nicht genau sagen. Man muss gucken, wie sich die Defense darauf einstellt, mit den wichtigsten Spielern verloren zu haben. Carlton Davis ist auch gerade noch ein bisschen angeschlagen. Deswegen, die Lions sind ein stabiles Team, sehr gut gecoacht, offensiv gut gestackt mit Amon-Ra St. Brown, Jamison Williams, Jared Goff, Montgomery und Jahmyr Gibbs auf den Running Back Positionen. Also das wird schon. Mal gucken, wie weit es dort geht. Ich denke aber auch Richtung Playoffs. Ich denke wirklich, aus der NFC North kommen 3 Mannschaften in die Playoffs. Stand jetzt. Auf der 7 haben wir die Houston Texans, stehen 5-1. Haben gegen die Bills gewonnen, was mir ein bisschen wehgetan hat. Verloren haben sie nur gegen die Vikings, was in dieser Saison bislang auch noch keine Schande war. haben sich im Vergleich zum Vorjahr, in dem ihr Rookie-Quarterback jetzt schon fast wirklich eine MVP-würdige Saison gespielt hat, wo echt es Spaß gemacht hat, nach Jahren mal wieder Texans zu schauen. Jetzt haben sie sich auf Key-Positionen noch verstärkt. Man hat Joe Mixon von den Bengals geholt. Man hat jetzt Stephon Diggs von den Bills geholt, also ein Receiver und ein Running Back, die viel Erfahrung haben, die auch schon in großen Spielen standen und denke ich, den jungen Quarterback weiterhin gut unterstützen können. Ich bin auch sicher, dass sie in die Playoffs kommen, dadurch, dass ihre Division nicht so gut ist. Die Commanders sind bei mir auf 6. Ich musste noch mal ein bisschen readjusten, weil ich hatte sie wirklich sogar mit dem aktuellen Swag, den sie haben, hatte ich sie sogar ein bisschen höher noch. Stehen 4-2, haben nur gegen Tampa in Woche 1 und gegen Baltimore letzte Woche verloren. In der ersten Woche, im ersten Spiel von Jaden Daniels, kein Wunder, würde ich auch ein bisschen so aus der Rechnung mit rausnehmen. Und Baltimore, auch ein Team, gegen die es keine Schande ist zu verlieren. Es weht ein frischer Wind in Washington und das ist auch lange Jahre her, dass dort attraktiver Football gespielt wurde. Jaden Daniels wurde an 2 gepickt. Es ist ein wirklich ein sehr, sehr, es macht sehr viel Spaß, die momentan zu sehen. Und es könnte wirklich sein, dass wir Ende dieser Saison so über die Commanders vielleicht sprechen, wie wir letztes Jahr über die Texans gesprochen haben. Kann gut sein. Die Verletzung von Brandon Allen tut natürlich weh. Ein wichtiger Defense-Spieler, der jetzt erstmal raus ist, aber es wird sich zeigen, die machen Spaß. Sie führen ihre Division an. Ich glaube nicht, dass die Cowboys sie dort noch nerven können, weil die Cowboys momentan ganz, ganz andere Probleme haben und die Eagles, ja, muss man mal gucken. Auf der 5 habe ich die 49ers. Die 49ers, sie stehen 3-3. Aber es sind fucking nochmal die 49ers. Und das fällt mir als Seahawks-Fan so schwer, wie es keinem anderen fallen kann. Man hat verschiedene Schwierigkeiten, die teilweise auch ein bisschen dafür gesorgt haben, dass man dort steht. Kickerverletzung von Jake Moody hat ihn vielleicht einen Sieg gekostet. Ayuk hat, nachdem er seinen Vertrag im Sommer unterschrieben hat, ist er noch nicht so heiß gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Das kann aber immer noch passieren. Es sind leider die 49ers, ja. Sie haben verloren gegen die Vikings, gegen die Cardinals und gegen die Rams. Das ist so ein bisschen ein Lichtblick für mich als Gegner von ihnen, dass sie in der Division noch nicht so stark aussahen. Aber letzten Endes werden sie wahrscheinlich in der Division gewinnen. Sie haben wirklich Top-Personal, sowohl offensiv als auch defensiv. Von Nick Bosa, Fred Warner, Brock Purdy, der sich immer weiter verfestigt und dazu lernt. Man hat natürlich auch den eben angesprochenen Ayuk, man hat immer noch Debo, man hat Christian McCaffrey auf Running Back. Das Team ist eigentlich unfair und deswegen, dass sie nur an 5 sind, liegt daran, dass sie zu Beginn der Saison etwas gestruggelt haben, sich dann glaube ich zwischendurch 1-3 oder 2-3. Letzten Endes sind sie jetzt auf dem aufsteigenden Ast und ich glaube auch, dass sie letzten Endes die Division gewinnen werden. Dafür ist die Division an anderen Stellen einfach nicht stark genug und sie werden sich auch Richtung Super Bowl orientieren, ob sie ihn dieses Jahr nun endlich gewinnen. Ich habe nur keinen Bock, dass sie schon wieder gegen die Chiefs aufs Maul kriegen und mal gucken, was passieren wird. Ich weiß, dass ich die nächsten Tage auf jeden Fall DMs kriegen werde, dass mich Leute anrufen werden und das rausklippen werden und mir für immer vorhalten werden, aber ich muss hier möglichst objektiv sein. An der 4 habe ich mein Team zweitgrößter Sympathie, die Buffalo Bills. Und ich hätte die Buffalo Bills vor dem Trade von Amari Cooper wahrscheinlich nicht so hoch gestellt. Sie stehen 4-2. Sie haben gegen die Rams und gegen die Texans verloren. Gegen die Texans war es am Ende sehr, sehr bitter. Haben sie am Ende noch einen dummen Fehler gemacht. Gegen die Rams musst du die Saison eigentlich nicht verlieren bei den Ambitionen, die du als Buffalo hast. Ansonsten hatten sie bislang eher ein leichtes Programm. Ist noch nicht so gut zu bewerten. Die Interceptions bleiben bislang aus, was mir sehr gut gefällt, weil Josh Allen spielt MVP-Saisons seit Jahren und fängt irgendwann einfach an, Interceptions wie Jameis Winston zu werfen. Von Miller ist momentan heiß, vielleicht auch ein bisschen zu heiß, er wurde jetzt für 2 Spiele, glaube ich, suspendiert, aber der lebt nochmal seinen 8. Frühling, was mir sehr, sehr gut passt. Matt Milano fehlt mal mindestens bis Dezember, ich weiß nicht wie seine Genese läuft, er hatte sich, glaube ich, vor der Saison schon die Bizepssehne gerissen. Ich hoffe, dass, oder ein Bizepsmuskel, ich bin mir gerade echt nicht sicher, dass der, wenn die Zeit losgeht und wir über Playoffs sprechen, dann vielleicht auch wieder fit und eingespielt mit am Start ist. Man hat natürlich Spieler verloren, man hat aber auch Spieler dazu bekommen. Keon Coleman, guter Rookie-Receiver, man hat Stephon Diggs abgegeben. Es war Anfang der Saison, jetzt wirkt es auch so ein bisschen, als würden Anspielstationen fehlen. Dalton Kincaid, junger Tight End, ist super. Jetzt hat man, wie schon zweimal erwähnt, Amari Cooper noch dazu bekommen per Trade. Man zahlt dieses Jahr gefühlt nichts für ihn. Absolutes W für diesen Trade. Und deswegen habe ich sie an der 4. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht. An der 3 sehe ich, es ist wirklich ein Moment-Pick. Es ist eine Momentaufnahme. Liebe Grüße an meinen Bruder. Es sind die Minnesota Vikings. Die stehen 5-0 und I gotta crown him. If you wanna crown him, crown him. Und ich muss sie mit diesem, ich muss sagen, dass sie mit diesem Record einfach legit sind. Man muss sie hier jetzt in dieser Sphäre sehen, Top 5 auf jeden Fall, wenn du 5-0 stehst. Man hat nicht mal so einfache Gegner gehabt. Ich habe die letzten Wochen die ganze Zeit gesagt, ja, das waren bislang aber auch ein einfaches Programm. Man hat die 49ers, die Packers und die Texans geschlagen, die für mich hier alle Top-10-Teams sind, stand jetzt. Und deswegen muss man sie auf jeden Fall ernst nehmen. Ich habe ein bisschen Sorge, weil ich sehe, noch die Playoff-Erfahrung von Sam Darnold ist nicht vorhanden. Und ich weiß nicht, wie dieses Team generell die letzten Jahre wenig in den Playoffs gewesen und wenn dann auch nicht wirklich erfolgreich. Man muss sehen, wie es sich bis dahin noch entwickelt, was bis dahin noch passiert. Aber ich bin zuversichtlich, dass dort noch was passieren kann. Ich sehe, die Zeit wird knapp, deswegen sprechen wir ganz schnell über die letzten beiden Teams, bevor ich mich hier auch verabschieden muss. Die Ravens auf der 2 stehen 4-2, nach 0-2 Start. Man hat im Season Opener gegen die Chiefs verloren. Passiert immer gerne im Arrowhead. Und danach unglücklich gegen die Raiders verloren. Man schlägt aber danach in Reihe die Cowboys, die Bills, die Bengals und die Commanders. Alles Teams, beziehungsweise mitunter Teams, die momentan sehr, sehr gut aussehen. Die Offense ist legit. Die Mannschaft will nach 12 Jahren das erste Mal wieder die Chip holen. Die will mal wieder in den Super Bowl. Man hat Derrick Henry geholt, zusammen mit Lamar Jackson, Mark Andrews und auch den Receivern ist man gut aufgestellt und ich denke, dass die auch in den Playoffs eine Menge mitzureden haben. In einem Team kommt man momentan nicht vorbei. Es sind gefühlt die neuen Patriots. Die Kansas City Chiefs stehen 5-0 und sie, auch wenn sie an Unsympathie mittlerweile nicht mehr zu wenig haben, die ganze Taylor Swift-Situation und was auch immer, das nervt einen Großteil der NFL-Fans, aber sportlich gesehen muss man sie hier natürlich einordnen. Die Andy Reid und Patrick Mahomes Magic ist nach wie vor den beiden nicht abzusprechen, auch wenn man immer nach einer Saison in den letzten beiden Jahren vor allem sagt, sie haben sich verschlechtert oder oh, das ist fraglich, ob das so und so funktionieren wird. Sie stehen wieder 5-0 und sie sind back-to-back amtierender Super Bowl Sieger und sie haben die Ambition für den Freepeat. Ich hoffe, aus persönlichen Gründen, dass es nicht passieren wird, aber die 49ers, die Bills werden noch interessante Auswärtsspiele für die Chiefs darstellen und auch die Texans kommen noch bei ihnen vorbei. Das muss man alles noch erstmal machen. In den Playoffs ist sowieso alles immer eine Tagessache, eine Sache für Tagesform und das kann alles noch ein bisschen iffy werden. Man hat gegen die Bengals knapp gewonnen, das hätte auch ganz anders ausgehen können und die haben auch schon mal gegen die Bengals in den Playoffs verloren. Es wird sich alles zeigen. Die Bills sind stark in der Division, die Ravens sind stark. Wenn man in den Playoffs nochmal aufeinandertreffen würde und nicht in Woche 1, dann könnte das auch nochmal eine gewisse andere Würze bekommen. Das war mein Power Ranking und das war auch die Folge. Von wegen, wir machen eine kurze Folge. Folge wie immer gute über eine Stunde lang. Ich bedanke mich, krieg wahrscheinlich jetzt schon Drohnachrichten, weil ich jetzt zum Pro Clubs Training muss. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mit der Folge dennoch was anfangen konntet, wenn ihr sie gehört habt. Wir wünschen Olli gute Besserung. Gordo, bis nächste Woche. Ich wünsche euch natürlich auch einen guten Start in die Woche. Muss mal wieder jetzt ein Outro hier zusammenzimmern. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander und ganz im Rahmen des Footballfeldes sage ich einfach das Meme der Woche. Who? Mac Jones!